Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Pro und Konter. Neue Woche, neues Glück.
Hallo!
Gegenüber, ja, guten genau, Morgen. Da ist Emanuel Gysi, da sitzt er. Übernächtigt und zwar.
Und deprimiert.
Aus einem bestimmten Grund.
Ja, er hat letzte Nacht Super Bowl geschaut. Am Schluss haben die Falschen gewonnen. Also es ist eigentlich wirklich fast alles schief gelaufen, weil sie schief laufen können. Außer der Ascher, der Rollschuhe gefahren ist während der Halftime-Show.
Das ist
nachhaltig beeindruckt hat. Schon, muss man sagen. Also für das, dass. Dass Rollschuhfahrer ja, also ist mit denen nicht Inline-Skates gefahren, sondern mit den guten alten Rollschuhen.
Also auf 8
Meter. Gewisse Herausforderung dann doch und dann noch singen dazu und den Kameramann verfolgen oder die Kamerafrau, wir wissen nicht, wer die Kamera gehabt hat. Auf jeden Fall spektakuläre Bühne. Ich habe sehr wenig erwartet von dieser Halftime-Show, für das ist sie also doch. Also ja. Mit einer gewissen Begeisterung ist ein grosses Wort. Schon nur, weil man, wenn man in der Nacht so ein Spiel schaut, eigentlich ja froh wäre, wenn es ein bisschen zügig würde, vorwärts gehen und
je nachdem.
Bei einem Super Bowl,
ist auf welchem Kontinent.
Bei einem Super Bowl passiert vieles, aber es geht sicher nicht zügig vorwärts. Es geht alles länger als.
Also, was ist der Schaden am Schluss, wenn du ins Bett gekommen bist? Also, wenn ist, sagen wir es so, wo du warst, bist, es geht uns nichts an. Wann war die Chance fertig?
Fertig war sie irgendwann zwischen 16:30 und 16:45, würde ich sagen. Nachdem sie um halb eins angefangen hat. Man hat sich so um die 11 Uhr eingefunden. Und dann ist man so irgendwie um 17:30 im Bett. Und jetzt ist 12:30.
Und dann war es auch noch so gewesen, ja gut, jetzt bist du 12:30, Mittag, Montag. Ich habe das Alternativprogramm genossen zu dem, was du gemacht hast. Ich bin nämlich am Sonntagabend sehr früh ins Bett. Habe durchgeschlafen bis am Morgen um 6 Uhr, bin dann aufgestanden, habe ein bisschen Super Bowl geschaut mit Spulen. Jetzt sieht es so aus. Ich bin wunderbar ausgeschlafen, erholt und glücklich, weil mein Team erst noch gewonnen hat.
Schön für dich, Mensch.
Ja, es geht eben auch so.
Ja, ich gönne dir das. Ich muss ja wirklich auch sagen, ich hätte, wenn es nicht mein Team war, San Francisco, wo ich die Daumen drücke, wenn es nicht mein Team gewesen wäre, ich würde es ja nicht mehr machen in meinem Alter, in meinem höheren, biblischen Alter eigentlich schon, kann man sagen. Aber ja, jetzt haben wir das gemacht und es ist, wenn wir geschwind über das Spiel reden, nervzehrend gewesen. Ich glaube auch für neutrale Zuschauer durchaus unterhaltsam. Die erste Halbzeit ziemliche Fehlerveranstaltung. Also beide Teams relativ fahrig. Das wäre der Moment gewesen, um den Patrick Mahomes, den am Schluss siegreichen Quarterback, entscheidend zu distanzieren. Das hat San Francisco nicht geschafft und darum ist man dann am Schluss in der Verlängerung als Verlierer vom Platz mit 22-25. Was kann man sagen? Taylor Swift war dort.
Helene Fischer ist nicht dort.
Hat sich auch nicht vermeiden lassen, das Wort zu nehmen, weil sie wirklich sehr regelmässig eingeblendet worden ist. Helene Fischer war vielleicht dort, aber wenn, dann entweder verkleidet oder. Also der Regisseur von CBS hat nicht gewusst, wer das ist.
Und nicht mit einem Auftritt über dem DFB-Pokalfinale mal, wo sich die Leute so schön geärgert haben.
Wo sie auspfiffen wurden, genau. Ist, wo sie die Nationalhymne gesungen hat, oder? Was war es?
Das ist
ja eine Art Halftime-Show gemacht.
Genau, das war eine Demonstration von Widerwillen, purem Widerwillen von den Fans gegen den Halbzeit-Unsinn, der noch Zeit kostet.
Ja, das funktioniert dann halt an einem Super Bowl, wo das irgendwie dazugehört. Dass man noch ein Konzert veranstaltet in der Mitte. 1:1 so Sachen übertragen auf gewachsene Kulturgüter wie ein, ich glaube, das DFB-Pokalfinale.
Ist das DFB-Pokalfinale in Berlin, ja.
Das funktioniert halt nicht. Das hat man ja dann relativ schnell herausgefunden und macht es jetzt auch nicht mehr in dieser Form.
Nein, jetzt werfen sie Bälle auf den Platz oder Schockgitarre.
Die Fans, genau. Ja. Also, und der DFB wirft nicht mehr Helene Fischer auf den Platz. Sie soll jetzt mal singen. wenn wir den Super Bowl schnell abschließen.
Ja.
Wir haben eigentlich gar nicht zuoberst hergeschrieben, aber nachdem wir jetzt mit meinem Schlafmanko eingestiegen sind, finde ich, macht es Sinn.
Das hat es verdient.
Genau. Also, Mahomes. Die grosse Figur.
Eigentlich die grosse Figur. Es war im vierten Quarter, gewesen, wo er 3 und 1 hatte und er musste liefern. Und hat Pump Fake und ist durchgelaufen, First Down. Es sind einfach so Momente, wo es darauf ankommt, wo er dann liefert, auch nachher noch in der Verlängerung mit dem Drive. Die Pässe müssen dann sitzen, da ist noch ein Schuss. Also, ein Haufen Leute heute Morgen, wo ich noch geschwätzt habe, haben gesagt, wieso haben die überhaupt noch mal spielen? Ich gemeint, der Erste, der scored in der Verlängerung, kommt vorbei. Nein, du hast noch die Chance, um selber auch zu scoren. Aber nur eine.
Ja,
also du hast musst. Nicht, da geht es nicht noch mal 15 Minuten und du kannst x Punkte rausholen. Da ist dann wirklich, du musst nachher kontern. Und das ist natürlich schon eine Drucksituation, wo musst du die Nerven im Griff haben. Da hast du wieder mal gesehen, die Pässe auch, die sitzen dann und ja, das ist dann einfach klasse.
Das ist einfach der Beste. Mit Abstand in dieser Liga. Also, wenn es um die Quarterback-Position geht, kommt niemand in dieser Liga an den hin. Es gibt Leute, die behaupten, es gäbe da den einen oder anderen, der in eine ähnliche Sphäre vielleicht könnte vordringen. Also,
guck, man hat Lamar Jackson, der ist MVP von dieser Saison eigentlich.
Ja, das ist schön.
Wahrscheinlich auch zu Recht aufgrund von der Regular Season. Aber schon im direkten Vergleich, Divisional haben wir gesehen, Lamar Jackson hat dort Böck geschossen, die er einfach nicht in der Masse kannst leisten
kann. Ja, seine Kollegen auch, ist dann auch nicht dazugekommen.
Ja, aber er war dort auch nicht die überragende Figur gewesen, wie der Patrick Mahomes. Jetzt wieder in einem Super Bowl, wo einfach dann der Partie auch mal den Stempel aufdrucken kann. Selbst wenn es am Anfang nicht so läuft. Ich meine, beim Brady hat man das x-mal gesehen. Was haben sie meint, dass Super Bowls gewonnen haben, haben sie Führung einmal gehabt, genau dann, in der Verlängerung am Schluss, wenn es entscheidend ist. Also, man spinnt dann da schon ein bisschen auch so Mythen um die Typen. Man hat das Gefühl, die dominieren dann die ganze Partie von A bis Z. Nein, sie dominieren einfach dann, wenn es darauf ankommt. Ich glaube, das ist ein bisschen, ist ja auch Phrasendrescherei. Man muss ja dann dominieren, wenn es darauf ankommt. Aber so eine Partie, die ist ja dann wie gedreht worden am Schluss nach San Francisco, eigentlich immer, wenn nicht geführt, dann doch einen überzeugenderen Eindruck gemacht. Und dann musst du am Schluss noch zubeissen und zupacken. Und in der Verlängerung nochmal. Ja, Respekt. Das ist unter dem Druck eben nicht eingeknickt, sondern dem Stand gehalten und das Teil noch geholt.
Und du hast den Tom Brady erwähnt. Ich glaube, das ist jetzt das Territorium, wo wir uns langsam herbewegen mit dem Holmes. Also Zahlen sind sowieso eindrücklich. Das ist jetzt der dritte Titel mit 28. Das hat vor dem ersten Troy Aikman geschafft, legendärer Quarterback bei Dallas gewesen, der relativ früh nachher seine Karriere beendet hat. Heute immer noch als sehr beliebter Fernsehkommentator im Einsatz. 4 Super Bowl, 3 Zahlen zusammenbekommen. 4 Super Bowl Teilnahmen, 3 Titel in den letzten 4 Jahren. Irgendwie so sind wir. Nein, stimmt nicht. Bengals sind noch einmal dazwischen gewesen. Man hat dann einmal, hat man tatsächlich verloren. Was ihm aber fehlt, ist der Sieg über den Brady im Super Bowl. Der Super Bowl, den er verliert gegen Tampa Bay, wo die Defense von Tampa Bay so gut war, das war ja nicht zwingend der Brady, der er gewonnen hat, sondern Tampa Defense. Das klingt immer ein bisschen gemein, weil natürlich so einfach ist es dann auch wieder nicht. Aber also die Frage ist, die ich mir stelle heute Morgen in meinem übernächtigten Kopf, würde Patrick Mahomes zum Beispiel den letztjährigen Titel, man hat jetzt den Titel verteidigt, was seit 20 Jahren niemandem gelungen ist, also auch das spricht schon wieder dafür, was für eine herausragende Leistung das ist, würde er den letztjährigen Titel, den man Philadelphia geschlagen hat im Super Bowl, eintauschen gegen einen Sieg über einen Brady im Super Bowl vor, was sind das denn jetzt, 4 Jahre, 3 Jahre?
Spannende Frage. Würde einer von denen eintauschen? Aber einer vielleicht schon, aber nicht zwei. Dann könnte er sich einen aussuchen. Er müsste sich den letzten Jahr aussuchen.
Das hat jetzt zweimal San Francisco geschlagen. Einer ist
also hat jetzt drei.
Philadelphia, jetzt hat er 3. Und gegen Brady hat er verloren. Mhm. Wo es gegen Tampa Bay gegangen ist, wo man ein eigenes Gefühl hat, das sei jetzt die Wachablösung. Das ist eigentlich so ein bisschen wie Alcaraz Djokovic in Wimbledon. Dort ist es dem Alcaraz gelungen. Dummerweise hat er sich nachher wieder schlafen lassen, Djokovic. Der Mahomes hat es jetzt auf Super Bowl bin ich dann nie mehr geschafft, weil der andere einfach gefunden hat, ja, jetzt höre ich auf. Jetzt schlägt mich keiner mehr. Und das macht es, wird jetzt, die Amerikaner lieben ja die Statistiken, die Diskussionen, ja, wer ist der Grösste von der Geschichte.
Ja, und da kannst du immer die gleichen nehmen, oder? Und beim Brady habe ich also allerdings noch nie gehört. Der hat jetzt, gut, beim Brady gibt's auch, muss man auch nichts relativieren, das kommt dazu.
Er hat einfach siebenmal den Titel gehabt.
Er hat einfach mal den Titel geholt, aber nie gegen den. Das habe ich jetzt noch nie gehört. Gibt es wahrscheinlich auch nicht, weil er Messlatte setzt. Da gibt es keine Einschränkung. Aber ich glaube schon, nein, das würde Mahomes nicht machen. Weil die Anzahl am Schluss immer noch das erste Kriterium ist. Ob er jetzt, wenn er zwei gewonnen hat und er gewinnt jetzt keinen mehr, dann ist er in dieser Hierarchie immer noch unter all denen, die drei gewonnen haben. Und da sagt niemand, ja, aber er hat dafür einmal gegen den Brady gewonnen. Das sagen sie ja gut, aber nein, er hat gleich nur zwei. Also behaltet er die drei und sagt, drauf
doch
pfiffen, sage ich jetzt einmal. Ein anderes Wort könnte man sich auch ausdenken. Aber der Brady, der ist eh der Goat. Darum, was nützt mir das, wenn ich den einmal geschlagen habe? Durch das habe ich nachher nicht mehr Super Bowls gewonnen. Wenn er dann einmal vier oder fünf hat, man weiß es nicht. Man auch nicht vergessen, die Regular Season, die die Chiefs hatten, die war am Anfang sehr gut und nachher nicht mehr sehr gut. Wo man das Gefühl hatte, die lassen das, die Zügel ein bisschen schleifen, haben es wahrscheinlich auch gemacht. Das wiederum gibt Hoffnung für sie, dass sie noch mehr Super Bowls gewinnen können, weil sie jetzt definitiv wissen, dass sie nicht die ganze Saison auf dem Gaspedal stehen müssen, sondern einfach einmal in der Tendenz irgendwie Playoffs schaffen. Sie müssen jetzt nicht einmal mehr ein Heimspiel, Heimdivisional, das haben wir jetzt auch gesehen. Wir können auch noch ein Wildcard-Game haben. Und das gewinnen wir auch. Und nachher gehen wir halt auch auf Baltimore und gewinnen, was auch nicht so eine einfache Aufgabe war. Darum eigentlich eine perfekte Saison für einen Titelverteidiger, dass irgendwo die Spieler auch ein bisschen in Ruhe lässt und nicht in jedem Spiel musst du wirklich Vollgas geben, den Druck ein bisschen wegnehmen. Und am Schluss schaffst du es dann gleich. Klar, wenn sie jetzt den verloren hätten, hätte man wahrscheinlich
ein paar gesagt, Vorwürfe gehört. Da hat man gesagt, das hat sie jetzt eingeholt.
Genau.
Der Schlendrian, der sich ein bisschen durchgezogen hat.
Ja, man hat es gesehen.
Genau, jetzt würde man dann sagen, ja, es reicht dann auch gleich. Es reicht dann auch gleich nicht. Was man in Mahomes muss zu gut haben, hat es dieses Jahr müssen mit, ja, man kann sagen, so einen Arm hinter den Rücken gebunden machen, weil seine Teamkollegen in der Offensive zum Teil im Vergleich mit ihren Vorgängern aus anderen Super Bowl-Saisons wirklich nicht können standhalten. Das muss eigentlich einem Angst und Schrecken einjagen, weil man kann davon ausgehen, dass man diesen Fehler nicht nochmal wird machen. Also da wird wahrscheinlich eher wieder mehr Qualität im Team sein. Sprich
Wide Receiver zum Beispiel.
Genau. Und ja, also die grosse Frage wird sein, bleibt er gesund? Das scheint mir relativ gut im Griff zu haben. Man hat daraus gelernt, dass er sich einmal schwer verletzt hat, als er versucht hat, den Ball über eine kurze Distanz zu tragen. Das macht man seither nicht mehr. Die Ein-Yard-Spielzeug, die der Quarterback sich mit dem Ball eigentlich reinschmeißt, kann Sachen schief gehen. Mhm. Das hat man dann relativ zügig abgestellt. Und ja, gut. Unfall kann immer passieren. Also,
Das hat sich
gestern auf Seite von San Francisco mit dem Dre Greenlaw. Ich glaube übrigens, dass das ein entscheidender Faktor war, dass man dann in der zweiten Halbzeit bessere Chiefs gesehen hat in der Offensive. Einer von diesen zwei sehr guten Linebacker verletzt, hat sich die Achillessehne wahrscheinlich gerissen, beim aufs Feld laufen nach Ballgewinn. Also völlig eine harmlos aussehende Szene. Also ja, es passieren üble Sachen im Verlauf von so einer Saison, die offensichtlich Körper an ihren Anschlag gebracht werden.
Aber ist das auch Teil von dieser Verschwörung? Ist das schon? Ist das
können wir die noch abhökeln? Genau.
Ist das ein Sniper gewesen, der dem schnell die Achillessehne durchgeschossen
hat? Ja, Taylor Swift hat wahrscheinlich mit irgendeinem Hexen, irgendeinem Fluch wird sie drauf gelegt auf die Achillessehne. Genau.
Taylor Swift müssen wir auch noch schnell.
Sie hat Bier getrunken auf der
Tribüne. Das ist eigentlich aufregend. Für einen Sport, der eh schon publikumsträchtig ist, weil es sonst nur etwas. Hast du noch die Taylor Swift, die, also so nie im Eisen war, in meinem Universum ist die ist die gut angesehen? Also das ist nicht eine negative Figur. Ich nehme auch in den USA, weil es die einen oder anderen haben, die wahrscheinlich pfeifen, weil man ihre politische Gesinnung kennt und die kennen dort gar nichts. Dort ist alles so polarisiert, entweder bist du dort oder da. Zwischendurch gibt es nichts, weiss ich aber nicht. Aber die kommt unheimlich gut über dort als, auch als, nicht jetzt als Appendix von Travis Kelce, sondern als Partnerin von dem, wo man dann einfach wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel sieht, wie es in der Loge rumläuft. Aber ich muss ehrlich sagen, so bei den Ausschnitten, die ich jetzt gesehen habe, das hat mir eigentlich noch gepasst, weil so die Abwechslung, sobald gespielt wird, siehst du es eh. Und es hat wahrscheinlich getäuscht. Sie haben nicht weniger Werbung gemacht, weil sie dort war, dass man sie zwischendurch sieht. Aber es ist doch mehr Zeit gewesen, wo man nicht Werbung gesehen hat, weil sonst siehst du, entweder man sieht, dass gespielt wird, oder man sieht Werbung. Aber eigentlich, also Leute in der Loge sieht man höchst selten. Wer man jemanden sieht, ist der Owner von der Patriots oder der Owner von Dallas, die sieht man ab und zu. Das sind so die grauhaarigen Tycoons, oder die Magnaten in der Loge. Aber sonst, also Stars siehst du eigentlich relativ wenig. Und die hat dem Ganzen jetzt irgendwie zusätzliche Noten verliehen, die für mich eigentlich recht gut passt, muss ich ehrlich sagen.
Also sie war natürlich schon sehr präsent gewesen. Die anderen Stars, die dort waren, Jay-Z ist dort gehockt mit der Beyoncé. Shaq habe ich gesehen, also Shaquille O'Neal, nicht der Schweizer
Shaq. Nicht die Western-Ausgabe.
Also vielleicht war er auch dort gewesen, das kann sein. Aber man hat ihn mindestens nicht gezeigt, dass vielleicht hat er sich hinter einem anderen Shaq versteckt, der immer noch sehr gross und breit ist. So viel kann man sagen. LeBron James habe ich gesehen auf der Tribüne. Also es ist dann schon, was Rang und Namen hat, kommt dann. Lady Gaga ist schauen. Unlängst selber noch die Halftime-Show gemacht. Jetzt einfach schauen. Kann man auch machen.
Müssen diese Leute eigentlich die Tickets auch zahlen? Oder?
Ein bisschen zweifeln es stark.
Ja,
ohne es zu wissen.
Wenn du das Stadion voll hast mit diesen Leuten, die alle voraussetzen, dass sie für so etwas als Publikumsmagnet nicht zahlen müssen, dann fragst du dich dann schon, wer zahlt denn noch für die Tickets? Oder? Dann hörst du immer, wie teuer das die sind.
Schon. Oder? Also jemand hat ja die Loge, wo die dann reinkommen und dann lädt man die ein und sagt, komm doch. Das wäre schön.
Der LeBron ist im Fall auch dort. Darum kostet dein Ticket jetzt nicht 8'000 Dollar, sondern 12'000 Dollar. Weil wir müssen LeBron sein Ticket ja zahlen. Mit Unterbringung und Transport. So funktioniert
das. Ja, es ist verrückt. Also,
aber herrlich.
Wenn wir Hocken dahinter machen, mir wäre es anliegen.
Gut, irgendwann geht es also wieder los und dann werden wir, spätestens dann werden wir nochmal betonen müssen, wer Super Bowl.
Ja, das ist ja in Ordnung. Nein, verlieren gehört ja auch dazu. Das ist gar kein Problem.
Aber es würde, seit wann wartet San Francisco? Und das geht jetzt nicht darum, zum den Finger in die Wunde zu legen.
30 Jahre. Also 29 Jahre.
Letzter Quarterback.
Steve Young. Linkshänder,
genau. Und der Vorher ist der
Joe Montana.
Gestern
war er anwesend übrigens. Aber auf dem Feld unten. Also der hat nicht einmal ein Billett gebraucht für einen Box, offensichtlich.
Zwei von den bekanntesten, berühmtesten und am positivsten konnotierten Quarterback, den wir kennen aus dieser Liga überhaupt, oder? Wo für die San Francisco 49ers
schön. Muss schön gewesen sein damals, ja. Genau. Gut, jetzt, also ein letztes Wort muss man noch erlauben. Wir haben jetzt vor allem über Kansas City geredet. Mein Mann Brock Purdy, der Quarterback von San Francisco ist, hat jetzt bewiesen, dass er tatsächlich auf die Bühne gehört. Also es ist nicht ein Spiel gewesen, wo man muss sagen, für die, die es nicht wissen, als letzter Spieler überhaupt ausgewählt wurde im Draft vor jetzt 2 Jahren. Also der hat überhaupt niemand auf der Rechnung gehabt, dass er überhaupt eine Karriere als Ersatzspieler eine ernsthafte hat. Jetzt hat er ein Team in den Super Bowl geführt und dort den Titelverteidiger am Rand von der Niederlage gehabt, das kann man so sagen. Also ich glaube, da hat man jetzt wieder einen gefunden, der für die nächsten Jahre sollte dafür stehen, dass man mindestens ein gewisses Level nicht unterschritten. Der neue Joe Montana, das so weit würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster rauslehnen. Sagen wir mal so, ein gesundes Selbstvertrauen hat er auf jeden Fall. Also hat er ein paar Würfe angesetzt, die du dann das erste Mal machen musst auf dieser grossen Bühne. Hat also in dem Sinne auch das bestätigt, was er jetzt auch schon die letzten anderthalb Saisons gezeigt hat. Man hat ja am Anfang gedacht, okay, irgendwann zerbröselt das und dann... Ja, dann merkt er, wo er eigentlich gelandet ist und sobald er das realisiert, ist es eigentlich vorbei. Aber nicht so. Also da, dort diesbezüglich dürfen wir, glaube ich, optimistisch sein. Aber es ist schon einfach ein Wahnsinnsaufwand, in so einen Super Bowl zu kommen, mehrfach dorthin zu kommen, jedes Mal verlieren, dann musst du wieder von vorne anfangen. Das kann natürlich mit einer Franchise auch etwas machen. Also man darf jetzt gespannt sein, was dort passiert. Ob man zu den Buffalo Bills wird, wo sie in den 90er Jahren viermal nacheinander geschafft haben, im Super Bowl zu stehen und jedes Mal verloren haben.
Gut, die haben aber noch nie einen gewonnen.
Ja, unter anderem, weil sie viermal nacheinander einen verloren
haben. Ja gut, aber San Francisco könnte jetzt viermal verlieren. Die Vergangenheit kann man dann nicht wegnehmen.
Das ist korrekt,
wird dann nicht rausgekommen, dass sie ja immer noch keinen gewonnen haben. Aber gut, jetzt machen wir die Höhe runter, wechseln fertig. Wir die Unterlage, gehen wir auf die Ski.
Auf den Sulz.
Auf die Ski.
Oder was auch immer. Ja, Marc Odermatt, du hast eine Frage noch geschrieben da. Ist Odermatt schon populärer als Roger oder Roger? Ich weiß gar nicht. Schawinski oder
was meinst du? Roger. Der Schawinski hat das Jubiläum gehabt letzte Woche. Ich weiß nicht, was es war, aber ich mag ihm sehr gerne.
Absolut.
Immer Fan von Schawinski. Ich weiß noch, Pizzo Gropera hat er geheißen. Von dort aus haben sie Radio 14 gesendet. Ist für uns Jungs in Chur Pflicht gewesen, um den zu hören. Alles andere ist Spiessbürgertum.
Ist Radio Beromünster gewesen.
Wer sich der Bewegung nicht angeschlossen hat, hat zu den Spiessbürger gehört. Nein, es geht um Odermatt wird jetzt langsam, man merkt, sie lesen sehr viel, sehr gerne deutsche Zeitungen. Aus dem Angelsächsischen ist er rum eh gern, aber dort spielt Odermatt weniger eine Rolle, weil sich die nicht für Skifahren interessieren. Die Deutschen nur am Rand, das merkt man. Aber jetzt immer mehr Artikel über Odermatt und dort heisst es dann schon, ist die Frage gestellt worden, meint, ich weiß gar nicht mehr, Süddeutsche Frankfurt, ich weiss es nicht mehr, welche Zeitung. Odermatt ist bei den Schweizern schon populärer als der Roger. Da habe ich mich irgendwie gefragt, stimmt denn das? Also, die Deutschen behaupten da irgendetwas. Also der Roger Federer.
Gut, sagst du.
Sage ich Roger Federer.
Ja, Herr Federer. Ja, ist korrekt.
Sir Roger.
Noch nicht, oder? Roger Federer ist noch nicht zum Ritter geschlagen, aber vielleicht führen wir es noch ein in der Schweiz, dass das möglich ist, einfach für ihn.
Also wenn Queen, der Charles muss jetzt ein bisschen schauen, Queen hätte in dem Band wahrscheinlich mal noch den Hosenbandorden verpasst, also der höchste Orden, den es gibt, Königreich. Aber ich glaube nicht, dass der Odermatt schon populärer ist als der Roger. Da sollen wir schön vorsichtig bleiben. Weil einfach Tennis irgendwie eine globale Sportart ist und Skifahren einfach nicht. Also ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten wollen. Aber also Briten kennen den Roger sehr wohl, das wissen wir. Aber die Rodi kennen es gar nicht. Oder
nur ausgewählte Briten wahrscheinlich. Leute, die schauen, was Dave Riding macht im Slalom jeweils. Die wissen wahrscheinlich auch, wer der Marc Odermatt ist. Aber das werden nicht so viele sein.
Ja, nur, gut, die Frage ist, in der Schweiz oder in England.
Also was im Roger sein Problem ist im Moment, logischerweise, dass er nicht so viel öffentlich auftritt. Also ich glaube, das ist aus seiner Perspektive überhaupt kein Problem. Aber wenn man das jetzt auf diese Frage anwenden will, während Marc Odermatt Woche für Woche zuoberst auf dem Podest steht und oben runter winkt und ein völlig unverkrampftes Verhältnis zu der Öffentlichkeit zu haben scheint. Also da steht jemand, wo man sehr schnell den Eindruck überkommt und dann auch nicht mehr los wird, dass er ja, zufrieden ist, auch in der Öffentlichkeit stehen, durchaus mal in der Lage ist, etwas zu sagen, wo potenziell sogar kontrovers sein könnte, ohne aber, dass man jetzt wirklich ihm das nachher übernimmt. Also das furchtbare Wort Authentizität tut man dann auch bemühen.
Authentizität.
Genau.
So kann es mit dem Zungenbrecher
raus. Beim Odermatt ist es wahrscheinlich, ist es aber wahrscheinlich zu Recht, weil dort der irgendwo, und das ist eine Qualität, das ist etwas, was zum Beispiel der Lara Guperami fehlt, ohne dass ich das jetzt werten will, aber der schafft, hat es irgendwie geschafft, völlig unverkrampfte Beziehung aufzubauen zu den Zuschauern, zu denen, die sich interessieren für seinen Sport. Aber wie weit über den Sport das rausstrahlt, ja, im Moment schon weit, weil so viele Schweizer Sportler gibt es ja dann nicht, die etwas gewinnen. Also sprich, und die so dominant sind. Und dann ist es noch ein Nationalsport. Gleichzeitig fahren immer weniger Leute Ski.
Ist das so?
Also Kinder in der Stadt, sagt man zum Beispiel, oder, wo fast keinen Zugang mehr haben zum Skifahren. Man hat Skitage abgeschafft an der Schule. Ist natürlich, der Schnee schmilzt, beziehungsweise fällt zum Teil gar nicht erst. Ist eine spannende Frage. Ich glaube, wenn der Federer präsenter wäre. Und er ist eine lebende Legende, aber er ist einfach eine Legende, die sich im Moment sehr, sehr zurückgezogen hat und mit seinen Sponsoren Sachen macht oder dann mal ab und zu mal ein Interview gibt irgendwo. Aber jetzt nicht so greifbar ist, glaube ich, für Durchschnittsschweizerinnen, der Durchschnittsschweizer. Dann sehe ich es anders aus. Im Moment würde ich sagen, ja, ist das sicher so. Mindestens im Winter. Vielleicht ändert es sich im April wieder, wenn die Tennissaison den Schwung aufnimmt.
Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist schon ein ganz maßgebend. Die Volksnähe, die der Rodi jetzt unbedingt ausstrahlt, auch im grössten Erfolg, wo der Federer dann irgendwann schon nicht mehr hatte. Also Roger Federer siehst du eher an der New York Met als im KKL in Luzern. Oder? Das ist vielleicht schon etwas, hat das etwas Mondänes, klar.
Das wird Anna Wintour nicht organisiert im KKL.
Ja, vielleicht darum, ja, müssen wir mal vorschlagen. Aber auch seine Auftritte sind dann schon... Die haben mit bodenständig in dem Sinn nichts mehr zu tun. Das ist der Schweizer, ist dann schon noch, hat er schon noch gern, wenn die Volksnähe noch garantiert bleibt. Oder? Einerseits hat er es gern, wenn jemand aus unserem Kreis, von uns gewohnten Dienstleister, in so einen erlauchten Zirkel aufsteigt, wo er eben dann zu den Promis von der Welt gehört. Aber andererseits wird er einem dann ein bisschen...
ein bisschen unheimlich.
Unheimlich. Mm. Darum hat Rodermatt schon... vielleicht hat er es einfach auch einfacher, weil Skifahren halt eben, das beschränkt sich mehr oder weniger auf eine Achse in Europa, die man hat, wo irgendwie von den nördlichen Ländern gerade durch Europa aber bis auf Südtirol geht und nachher hat sich dann ein bisschen, da streifen wir noch die Österreicher und dann ist gut.
Ja, also ich glaube, langfristig wird, ja gut, kannst du den Bernhard Russi fragen, der wahrscheinlich auf, also muss man so sagen, die Schweiz wahrscheinlich auf Roger-Territorium ist, was seine Beliebtheit angeht. Natürlich global nicht vergleichbar, die Ausstrahlung, oder? Aber am Schluss sind wir ein Land von Skifahrern, Skifahrerinnen und halten uns mindestens dafür. Wie du sagst, die Konkurrenz ist eigentlich ja begrenzt. Also du hast ein paar Alpennationen plus Skandinavier und dann gibt es immer noch Amerikaner, die irgendwie mitmischen. Aber das ist es dann eigentlich auch. Also sprich, die Strahlkraft kann gar nicht so gross sein. Und gleich ist es für uns dann halt schon einmal etwas anderes. Das Tennis ist ja dann suspekt, weil man, also Federer hat viel dafür da oder Martina Hingis vorher, dass es das nicht mehr ist. Aber ja, Berührungspunkte gibt es wahrscheinlich, wenn man sagt, Ski, man hat die Leute immer weniger Berührungspunkte. Es fahren gleich mehr Leute Ski, als das Tennis spielen, würde ich jetzt mal behaupten.
Es gibt Haufen Leute, die Tennis spielen. Es gibt recht viele Tennisclubs, glaube ich, auch in der Schweiz, wo man auch schon das Elitäre ein bisschen, wo der Golfsport immer noch darunter leidet, weggebracht hat, weil Tennis, ja, das heisst der Weissport, aber es muss ja nicht elitär sein. Ich glaube, das hat man schon ein bisschen geschafft. Ich glaube, allein in der Stadt Zürich, da gibt es x Tennisclubs in Quartieren und so weiter, wo völlig normale Leute verkehren, die nichts mit Snobismus am Hut haben. Und gleich ist der Sport halt auch durch die, ja, das ist, die Wallfahrtsstätten, die sie haben in London, in Wimbledon, strahlt halt alles andere aus als Volksnähe. Das ist das, ja, wo dann halt das wieder rüberbringt, während du in New York Tennis schaust. Dort ist es laut, dort ist es wild. Ganz etwas anderes. Nur hat Tennis den Ruf nicht in New York zementiert, sondern in Wimbledon. Das ist die Wallfahrtsstätte. Also muss man mit dem fast ein bisschen umgehen.
Also was man kann sagen zu der Beliebtheit, es gibt ja die Studie, die ein grosser Mobilfunkanbieter in der Schweiz hat machen. Sponsor von beiden, vom Odermatt via Schweizerischem Skiverband und vom Federer via privatem Sponsorenvertrag. Und dort ist herausgekommen, dass im letzten Frühling, also im Frühling 2023, Odermatt beliebter gsi, hat unser Kollege Marcel W. Pern ausgraben damals. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie das im Detail gemessen wird, aber dort muss er ihn scheinbar übertrumpft haben. Also sprich, würde unsere These stützen, dass in Wintermonaten ein Odermatt, ja, kommt dann halt schon auf allen Kanälen. Und es haben auch irgendetwas zu sagen dazu. Und Sportfans, am Schluss überschneidet sich es dann halt auch. Also wer sich für, sag jetzt mal, für Tennis interessiert, ja, ignoriert Ski wahrscheinlich nicht und umgekehrt. Von dem her. Wie beantworten wir das jetzt? Mit Jein?
Ja. populär ist das beliebt. Populär ist nicht unbedingt beliebt. Populär ist eher, es geht um den Bekanntheitsgrad. Also in der Schweiz. Gut, das ist dann wieder schwierig. Noch schwieriger, als ob er beliebter ist.
Kommen wir weiter.
Ich würde sagen, wir wechseln nochmal die Unterlagen und gehen auf den richtigen Rasen. Wo wir, dann ist IB ausgeschlossen, die spielen auf Kunststraße.
Aber auswärts spielen sie manchmal auch.
Auswärts dürfen sie mitmischen. Nein, wir gehen in die Bundesliga. Dort ist am letzten Wochenende, am Samstagabend, genau 6:30 ein Spitzenspiel. Lang erwartet, viel und heiß diskutiert. Bayern gegen Bayern. Bei dem haben wir das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren ist es immer so rausgekommen, dass meistens Dortmund eben das Spitzenspiel auf der anderen Seite mitverfolgt hat, als interessierte Zuschauer. Und das Mal war es so, dass eben der Widersacher, wo man nicht gewusst hat, ist er wirklich ernst oder nicht, tatsächlich gezeigt hat, wir sind mehr als nur das. Wir sind nämlich ein ernsthafter Titel anwerten. 3-0. Und die Art und Weise, es war nicht also wirklich das Hin und Her gewesen. Bayern 10 Minuten lang mit Ballbesitz, der zu nichts geführt hat. Und nachher hat gar nichts mehr zu gar nichts geführt. Und man sich dann gefragt hat, was ist eigentlich mit denen los? Eine freudige Vorstellung. Xabi Alonso von Bayer Leverkusen hat einen Haufen anders gemacht, als man es erwartet hat. Frimpong nicht spielen lassen von Anfang an. Zwei Spieler vorne, die nicht eigentlich spitze Stossstürmer waren, sondern mehr derjenige, die Druck machen, hochpressend. Die den Angriff können unterbinden vom Gegner schon früh. Und so taktische Massnahmen. Währenddem der Tuchel hat zwar auch umgestellt, also ich weiß nicht, ob man sich da versucht hat, gegenseitig auszutricksen. Was auf dem Platz nachher passiert ist, ist, dass Bayern einen Torschuss gehabt. Und das war nicht einmal eine ernsthafte Chance gewesen, glaube ich. Der Harry Kane vorne 18 Ballkontakt. Irgendwo nicht einen im Strafraum. Also es war eine Vorstellung, die einem eigentlich so fest Freude macht, wenn man in der Bundesliga darauf hofft, dass es mal neue Titelträger gibt, dass man jetzt sagen könnte, jetzt haben sie es geschafft, jetzt ist es soweit. Bayern wird in dem Jahr nicht Meister. Ist das so?
Saison, Achtung, halt die fest. Die Saison ist noch lang und es hat schon Menge gemeint, es längem. 13 Matches sind noch für Leverkusen. Jetzt haben sie 5 Punkte Vorsprung. Also, es kann viel passieren. Gehst du irgendwo auf Köln, spielst 1-1 blöd und Bayern kommt wieder näher und dann fängt neu gleich an verschlottern. Ich würde jetzt Sperrenfehle noch nicht verteilen. Aber was man natürlich sagen kann, es war also eindrücklich gewesen. Wenn man es vergleicht mit Dortmund, ist glaube ich im März vor einem Jahr, der erste Match von Tuchel, nach der denkwürdigen Nagelsmann-Entlassung, die man ja, in die Schranken gewiesen hat, aus Bayern-Sicht. Oder das ist eigentlich das, was immer passiert ist in den letzten Jahren. Wenn da jemand gekommen ist, der ein bisschen Radau gemacht hat und sich angeschickt hat, denen das Leben schwer zu machen, dann ist Bayern nachher gekommen im Direktduell und hat das Verhältnis wieder gerade gerückt. Und das ist jetzt wirklich nicht gelungen. Und zwar nicht knapp und nicht Leverkusen mit Glück irgendwie Punkte geholt, gewonnen oder eben das Unentschieden irgendwie ergangen, sondern man hat 3-0 gewonnen und es ist, Tuchel hat zwar gesagt, es fühle sich nicht an wie ein 3-0. Es war nicht falsch gewesen, dass es 3-0 war. Nein, 2-0 wäre auch okay gewesen, aber es ist auf jeden Fall, also man hat die dominiert zwischenzeitlich. Jetzt nicht so, dass man eine riesige Chance nach der anderen rausgespielt hat, aber man hat den Match kontrolliert. Und was du sagst, ist natürlich lustig. Vorher Xabi Alonso, der umsteht und es geht auf, wird jetzt gefeiert, das taktisches Mastermind. Stell dir vor, das wäre in die Hose gegangen. Stell dir vor, hat der Adli vorne reingestellt, wo eben als viel besungener falscher Neuner gewirkt hat und das hat funktioniert. Stell dir vor, der stellt eben nicht der Schick oder der, was ist es, der Iglesias oder der andere Stürmer ist, was sie jetzt haben, Borja, Boniface ist immer noch alt, vorne rein und das geht in die Hose, man hat nicht die Luft verrissen. Also das braucht Mut, Überzeugung. Ich glaube, im Kicker gelesen, der Robert Andrich, der davon geredet hat, dass am Donnerstag der Alonso mit der Idee um die Ecke gekommen sei. Und dann haben wir das angeschaut am Freitag und gefunden, das machen wir. Und es geht voll auf. Tuchel insofern ausgecoacht, dass der Tuchel ja davon geredet, Bayer wollen zu spiegeln. Das macht man gerne, auch als, ich glaube, das darf ich sagen, als unterlegene Mannschaft eigentlich. Oder als Mannschaft, die nicht wirklich einen Plan, also sich ausmalt, dass es schwierig werden könnte gegen die. Sagen Sie jetzt mal so. Und es war dann ganz erstaunt, dass plötzlich eine Viererkette gespielt hat bei Leverkusen und nicht eine Dreierkette. Jetzt ist der Tuchel, der in der Luft verrissen wird, dafür, dass er etwas versucht hat. Also, ja, es ist noch lustig, die Narrative, oder, was ich dann, wo man sich dann ja auch zurechtlegen kann, logischerweise aus Journalistensicht. Das gehört auch dazu, das ist klar. Aber was wahrscheinlich wichtiger ist als die Systemfrage, ist schon, also, auf Bayern-Seite hat man dann sich irgendwann gefragt, okay, wo ist die Überzeugung? Wo ist die Seriosität? Also wenn man das 1-0 anschaut, wo der Stanisic bezeichnenderweise Bayern-Leihspieler, der auf Leverkusen verliehen worden ist, am entfernten Pfosten völlig allein ist.
Dem davon gelaufen ist, der für ihn gespielt hat.
Genau, Sascha Boy. Der ist neu gekommen im Winter aus der Türkei, von Galatasaray, Franzose. Hat das erste Mal seit, ich glaube, 3 Jahren wieder links auf der Aussenbahn gespielt. Also, man kann mal sagen, Tuchel, eigentlich hat man den als Rechtsverteidiger gehabt. Das hat man nur auf links gestellt, dann schläft er. Kann man sagen, hat jetzt mit links und rechts nichts zu tun, wenn man einfach vergisst, dass hinten dran noch einer ist. Aber es hat sehr viel zusammengepasst. Das erste Goal war recht symptomatisch mit dem Sané, der nicht angeht, mit offensichtlicher Verwirrung. Und dann am Schluss geht der Ball auch 4 Leute vorbei. Inklusive dem Herr Boe am Schluss und Bayer führt. Und so ist es nachher weitergegangen. Also, ich glaube, aus Bayern-Sicht muss man sich Sorgen machen.
Sorgen? Nur wenn man der Auffassung ist, dass die unbedingt jedes Jahr den Titel holen müssen. Und von dem geht man ja leider mittlerweile aus, weil sie seit 2012 immer den Titel holen. Eigentlich keine gesunde Veranstaltung mit der Bundesliga. Da muss man wirklich hoffen, dass es mal anders wird. Auch für die Spieler dort. Also für den Verein kann es ja nicht gut sein. Du freust dich ja gar nicht mehr. Das ist nur noch ein Häkchen dahinter machen. Ah, den Titel haben wir jetzt wieder geholt. Das müssen wir ja. Das muss sich wieder mal ein bisschen lohnen verdienen. Dass auch wieder mehr Emotionen reinkommen. Das ist das, was mir am meisten gefehlt hat, wenn man von dem reden will. Also nicht Bayern-Fan, denen zugeschaut zu haben. Die haben ja sich fast nichts getraut. Also, Thomas Müller hat nachher irgendwie gesagt, als Kritikpunkt, hat er zwar den Trainer aus der Schusslinie genommen und dann die Spieler, aber das, was er über die Spieler gesagt hat, ist eigentlich Kritik am Trainer gewesen. Also die Spieler nicht, die wissen zwar alle, wo sie stehen müssen, aber sie trauen sich nicht mehr, etwas anderes zu machen als einen Pass von A nach B und dann von B nach C. Es wird also nichts mehr Kreatives der Spieler überlassen. Das ist ein bisschen das, was ich.
Gut, er sagt im Training, ging's, was ja, natürlich gut. Auch immer eine Bankrotterklärung ist. Und du sagst, im Training sind wir so gut und dann bringen wir es nicht auf den Platz. Das ist
A, kein Gegner, B, kein Zuschauer, C, kein Punkte,
ja, wer weiss
D, wer. Kein Schiedsrichter. Also, nein, das kannst du
nicht vergleichen. Uli Hoeneß steht dort, das ist wahrscheinlich der härteste Kritiker, wo man sich vorstellt. Nein, natürlich.
Der
Hoeneß,
also, und der Rummenigge als Waldorf und Stettler. Gut, das Rolex ist dann Druck. Vergleich. Das ist dann Druck, wenn die zwei nicht auf so ein Podestchen hocken.
Ja, wahrscheinlich.
Aber die Leichtigkeit vom Sein, die muss ja auch immer sein im Sport. Also, du musst ja Freude haben eigentlich. Natürlich ist es ein Beruf, der mittlerweile einen Haufen Druck mit sich hat, bringt. Vor allem bei Bayern, weil du dort immer gewinnen musst. Aber genau das hat die Spieler immer ausgezeichnet, dass sie trotzdem können Leistungen bringen und die Leichtigkeit ist ein bisschen verloren gegangen. Für mich kommt der Tuchel, bin kein hundertprozentiger Fußballexperte in dem Sinn, dass ich genau bestimmen könnte, was der drauf hat und was nicht. Was ich feststelle, ist, überall, wo er war, relativ kurze Halbwertszeit, zum Teil sehr erfolgreich. Champions League gewonnen mit Chelsea, aber nicht eine ganze Saison durchgecoacht dort. Komische Umstände noch mit dem Abgang von Abramovic zugegeben.
Gut, eben die Amerikaner, die gekommen sind. Die
neue Eigentümer in Paris hat er es eigentlich recht gut gemacht mit diesen komischen Vögeln dort. Und auch, glaube ich, weiter ist nachher niemand mehr gekommen. Oder täusche mich, aber nicht mehr sicher. Ist der im Finale mit Paris Saint-Germain?
Ja.
Nein. Doch, Bayern war Bayern, oder? Dort doch, in dem doch. Corona-Jahr, wo das quasi Turnierveranstaltung in Portugal
war. Näher ist man nie gewesen.
Ja, eben.
2020 müsste das gewesen sein.
Das ist erst 4 Jahre her.
Kann man so sagen, ja. Ja, lange ist es noch nicht her, ja. Genau.
Eben, näher ist niemand gekommen. Das war auch in Mainz, glaube ich. Dortmund ist schon so ein bisschen, dort hat, glaube ich, Gott, muss sagen, eigentlich ist das eine Auszeichnung für ihn, dass er mit dem Aki Watzke nicht ausgekommen ist. Das spricht eigentlich für den Tuchel. Aber gleich, so richtig, hat sich nie können festsetzen über eine längere Zeitdauer und an einer Mannschaft mal so richtig seinen Stempel aufdrucken. Und jetzt da bei Bayern hat man schon das Gefühl, letztes Jahr haben sie zwar die Meisterschaft dann noch geholt, mit Ach und Krach, aber so richtig ein neuer Groove ist nie aufgekommen unter ihm. Und auch jetzt hast du immer wieder das Gefühl, dann erzählt er wieder, er müsse so einen fliegenden Sechser haben oder irgendetwas. Dann wieder ein Rechtsverteidiger. Das hinterlässt in der Mannschaft auch Spuren.
Ich Holding habe das Gefühl, die Six, haben die Deutschen ja gelernt, die Formulierung. Und
genüsslich
auf und ab catchen. Ja. Genau, das ist wirklich lustig.
Aber irgendwie macht er mir nicht den
Eindruck, dass er mäkeln, mit den Spielern, ist so ein Nörgler.
Hat er mit den Spielern wirklich ein Verhältnis, wo die auch mal sagen, für den Typ gehen wir einfach, weil er uns ans Herz gewachsen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das brauchst du irgendwo durch auch. Selbst wenn du ein harter Hump bist, haben sie die irgendwie gern, weil genau im richtigen Moment das Richtige sagen kannst und dann gleich alle merken, der ist eigentlich auf der Seite von seiner Mannschaft und nicht irgendwie ein Fremdkörper, der da zwischen Punkt und Spielsystem und wer es dann ist, der spielt, ist ihm eigentlich gleich, sondern einfach alle machen, was er sagt, hin und her schwankt.
Gehen wir noch schnell zum Granit Xhaka.
Der hat auch mitgespielt.
Der hat mitgespielt, der hat gut mitgespielt, hat eins abbekommen. Ist, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon gepflegt worden. Dann raus, dann in der zweiten Halbzeit hat man auch noch einmal kurz Angst haben, dass es könnte. Hat offensichtlich Beschwerden gehabt. Ich finde die Ausstrahlung Wahnsinn, die er im Moment hat. Also, es ist. Man hat ja gesagt, als er auf Leverkusen gegangen ist, hat man zwei Sachen gesagt. Man hat zum einen gesagt, es ist ein Rückschritt, weil weg von Arsenal, wo man den Titel knapp verpasst hat. Flüchtet vielleicht vor dem Rice, wo man dort gehört hat, als Holding Six. Und jetzt wieder in die Bundesliga, nicht ganz gleiche Level, das hat man gesagt. Und man hat gesagt, da kommt ein Leader, da kommt einer mit Mentalität. Und man dachte, ja gut, was kann so einen ausrichten? Offensichtlich wahnsinnig viel. Also die Ausstrahlung. Ich finde es wirklich erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie hochbegabt eigentlich auch die Leute um ihn herum sind. Also da hat sicher grundsätzlich Spieler dabei, die im Fußball das Wasser können reichen in diesem Bayer-Kader. Aber du hast immer das Gefühl, okay, der Chef auf dem Platz ist eigentlich schon der mit dem 34. Also das ist so das Metronom irgendwo. Also ohne den geht nichts. Selbst wenn er dann den drittletzten Pass spielt oder sogar den viertletzten Pass, spielt er oft nicht der Letzte vor dem Goal, sondern es ist so eine wahnsinnige Selbstsicherheit, die natürlich wirkt. Ich glaube, das ist ein grosses Kompliment, das man einem Spieler machen kann. Es gibt die das so aufsetzen, wo man dann das Gefühl hat, okay, die wissen jetzt, dass sie müssen selbstbewusst sein. Und dann gibt es die das einfach machen, oder? Und der Xhaka ist im Moment in einer Verfassung, wo man sagen, okay, da ist er wirklich auf Weltniveau. Also der Kicker macht immer die Rangliste. Auch halb Jahr Weltklasse, internationale Klasse etc. Also in der höchsten Stufe muss man ihn jetzt ansiedeln, definitiv. Wer weiß, vielleicht ist es am Schluss dann wirklich so, dass man muss sagen, die Xhaka-Verpflichtung hat eben geholfen, dass man nicht nur talentierte junge Spieler hat, die etwas am Bau können, sondern die dann auch dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft noch einen Schritt gemacht hat, sich das Biss angeeignet hat, sich die Mentalität angeeignet hat, denen auch etwas beigebracht hat. Also, ja, man könnte ein bisschen schwärmen kommen und dann hofft man einfach, dass er das ins Nationaltrikot überträgt, irgendwann nochmal wieder. Ich denke, es ist eine Weile her, Auftritt von dieser Qualität in der Nazi.
Ja, gut, es sind auch zwei verschiedene Paar
Mannschaften.
Oder Schuhe. Schuhe. Händchen, könnte man auch sagen, Hosen. Schon schwierig. Also in so einem funktionierenden Organismus, wie so einer Mannschaft, wo die Bundesliga mit dem höchsten Punkt total bisher, glaube ich. Bayern sind auch der beste Zweite, glaube ich, nach 21 Runden oder nach 20.
50 Punkte, ja.
Schon ein riesen Output, eine riesen Leistung und auch bemerkenswerte Ausstrahlung, die Mannschaft hat unter dem Alonso. Ja, würde man sich wünschen von der Schweizer Nazi, wo ja, aber auch, es ist halt ein anderes Umfeld. Also, muss man schon sagen.
Ja, natürlich.
Ist etwas anderes.
Man kann so Sachen auch nicht 1-2 übertragen. Man fragt sich dann schon, gibt es einen Weg, wie wir können profitieren davon, dass da einer jetzt ja, Form von seinem Leben ist immer ein grosses Wort, aber mindestens, also jetzt ja konstant auf diesem Level ist eigentlich im Club. Also ist es ja bei Arsenal schon gewesen, letzte Saison, man müsste sagen, ja, Arteta hat auch etwas rausgehalten dort, etwas ausgelöst.
Oder? Müsste Muri einfach sagen, du musst jetzt immer mit zwei falschen Neunern spielen lassen. Du
musst jetzt Spanisch reden mit ihm, dann geht's. Alonso, Arteta, das hat funktioniert. Ich weiss nicht, wie gut im Murat Yakin sein Spanisch ist.
Weiß ich auch nicht.
Aber du, also, ist ein gescheiter Mann. Also, der kann sich das wahrscheinlich schon noch aneignen.
Schauen wir mal weiter.
Spanisch mit Basler Akzent.
Ja. Spanisch mit irgendeinem Akzent.
Gut.
Von dem Spanisch vor. Gehen wir weiter, nochmal die Unterlage wechseln.
Ach, einmal mehr.
Jetzt müssen wir schnell über die Hockey-Nazi reden. Von der Fußball-Nazi haben wir es jetzt kurz gehabt. Dann, die Hockey-Nazi hat auch im, was ist der dritte internationale Auftritt, der einigermaßen Wettbewerbscharakter hat. Die Euro Hockey Games wieder dreimal verloren.
9 Match, 9
gewinnen die nie sind. Mehr.
Habe ich vorhin da reingeschrieben. Ist wahrscheinlich nicht so. Sie werden wahrscheinlich wieder mal gewinnen. Aber der Nazi-Trainer Patrick Fischer hat den schönen Satz gesagt, jetzt in den letzten Tagen: Wir finden einen Weg zum Verlieren. Das ist etwa so, wie wenn du sagst: Im Training machen wir es aber gut. Das ist besorgniserregend insofern, als dass man ja, ich höre eine gewisse Resignation aus dem raus. Gleichzeitig kann man sagen, man spricht es wenigstens an. Und ich weiss, es gibt müdende Umstände, es ist nicht der beste Kader, also es ist nicht der WM-Kader jetzt dabei gewesen, sondern eher, sag jetzt mal, von der Kragenweite von den aufgebotenen Spielern, so wie früher der November-Nationalmannschaftstermin, wo man dann auch mal etwas ausprobiert hat. Ein, zwei Junge dürfen kommen, sich mal zeigen und vielleicht eben so 28-Jährige. Tino Kessler ist 27, habe ich gelesen bei uns. Das ist ein Wahnsinn.
Gut, wenn es bei uns steht, heisst es, das stimmt.
Ich hoffe, wir haben, das nicht, wir haben es nicht vertippt, aber wenn das stimmt, dann ist der jetzt ja im sogenannten Besten, tatsächlich 1. Mai 96 geboren. Das ist in meinem Kopf immer so einer von diesen Jungen, und das ist in dem Fall jetzt nicht mehr. Also der wird jetzt nicht mehr viel besser. Also was auch kein Problem ist, der ist gut genug. Aber es zeigt dann auch vielleicht auch den Pool, den der Nationaltrainer kann schöpfen draus. Oder? Also es drängen jetzt nicht Dutzende 22-Jährige nach, wo man sagt, okay, die müssen jetzt mal Chancen bekommen, sich zu zeigen, der Nazi. Also 9 Match, 9 Niederlagen. Da muss man jetzt nicht tief in der Materie drin sein, um zu sagen, dass das ist nicht gut. Müssen wir uns darum bemühen, und vielleicht das noch als Klammerbemerkung, spielen logischerweise gegen die besten Mannschaften von Europa, exklusive Russland, weil die immer noch nicht dabei sind, aus politischen Gründen. Also Schweden, Finnland, Tschechien sind eigentlich Gegner. Die sind gut. Wäre es für die Nazi aber nicht besser, mal gegen einen Gegner zu spielen, wieder zwischendurch, wo man eine Chance hat?
Aus welchen Gründen?
Ja.
Dass man wieder mal gewinnt, einfach.
Ja, oder vielleicht auch, also zum einen könnte ich mir vorstellen, dass es gut ist, auch mal wieder müssen, zum Beispiel ein Spiel zu machen. Und ja, wenn man permanent überfordert ist, ich weiss nicht, wie fest dass man profitiert davon.
Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass sie sind schon oft überfordert, aber nicht permanent. Ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, was man langfristig beobachten muss. Wie viele Jahre spielen wir jetzt bei diesen Euro-Hockey-Games mit? 2?
Ich glaube 2, ja.
Vorher waren ja die Gegner immer etwa die gleichen gewesen, wie jetzt sind sie auch immer etwa die gleichen.
Vorher also haben wir es
genau die gleichen.
Russland. Russland. Deutschland.
Ja, Österreich.
Letten irgendwie manchmal noch auftaucht.
Zwischendurch, ja. Also die Gegner, die man gemeinhin als die Gegner bezeichnen bei einer WM, die man eigentlich muss schlagen, wobei die Letten sind schon dann wieder vielleicht noch Stufen näher an uns dran. Ich glaube einfach, das ist ja das, die Fortschritte macht man ja nicht, indem man realisiert, dass ich genau jetzt Fortschritt mache im Sport, sondern du bist zum Teil gefordert, überfordert. Das ist vor allem bei den Spielern, die noch Prospect sind, also die noch ganz leicht lernend, sage jetzt mal jüngere Spieler, wo jetzt gerade so einer wie der Kessler mit 27 wahrscheinlich knapp noch könntest du dazuzählen mit viel gutem Willen aus Schweizer Sicht im internationalen Vergleich, aber sicher nicht zu denen zählt. Unsere Spieler sind auch relativ alt, also weil sie halt bei uns relativ spät auch richtig als Profi Fuß fassen können, weil wir sie viel Sport spielen lassen. Das ist klar. Ein 18-Jähriger hat bei uns praktisch keine Chance, weil man dann sagt, der ist noch nicht so weit, ohne dass man es probiert. Und weil man halt unsere National League Clubs planen ihre Saison ganz anders, die werden immer Meister werden und dann wird alles, was Unsicherheit ist, ausgeschlossen, also auch junge Spieler. Jetzt aber die Nazi, ich glaube schon, dass die Spieler, alle, die dort dabei sind, möglichst oft dabei sind, gar nicht mehr merken, dass sie auch besser werden, wenn sie immer verlieren. Natürlich ist es trist, wenn du immer verlierst, da fehlt dir irgendwann die Freude, aber ich glaube, es nützt schon etwas. Es bringt uns schon mehr, als wenn wir gegen die ganze Zeit gegen Österreich spielen würden und dann jedes Mal, wenn auch knapp, gewinnen würden. Da wirst du nicht besser. Das Problem ist halt einfach, du musst das irgendwie gleich noch verkaufen können. Der Verband hat auch Sponsoren. Also du hättest, die werden nicht immer verlieren. Also das ist ein Gesamtprodukt. Und da scheitert es halt bei uns in der Schweiz daran, dass nicht alle am gleichen Strick ziehen. Du hast immer noch die Gräben zwischen der National League, wo die Exponenten im Moment auch noch aktuell hindurch wieder am Schiessen sind gegen die Exponenten vom Verband und umgekehrt. Und eigentlich hat es mal geheissen, mit dem müssen wir aufhören im Hinblick auf 2026, Olympia plus WM im eigenen Land, wenn wir eigentlich perfekte Vorstellungen abliefern. Wenn das wirklich das Ziel ist, dann muss man die Leute bald mal austauschen. Wenn das Stefan Scherer mal gesagt hat, so ist es eigentlich im Businessleben. Wenn du eine Problemsituation antriffst im Geschäftsleben und du bist umgeben von Leuten, die einander nicht vertrauen, die gegeneinander schiessen, die die alten Zöpfe nicht abschneiden können, und immer noch von dem, ja, aber der hat das gemacht, also wie im Kindergarten, im Sandkasten, der hat angefangen. Dann sagst du einfach, ja gut, dann trenne ich mich von allen. Wäre eigentlich das Gescheitste. Und ich glaube, solange das nicht passiert, werden wir im Schweizer Hockey keine Ruhe haben. Es gibt ja auch jetzt wieder Diskussionen um den Nazi-Trainer. Ist ja auch richtig, dass man über den diskutiert, aber die Art und Weise, wie das hinter den Kulissen passiert, das schmeckt schon wieder nach persönlichen Abrechnungen, darum muss ich sagen. Das ist hoffnungslos, solange es da nicht auch wieder eine Revolution gibt, wo es muss irgendeine Institution geben im Schweizer Hockey, wo auch der National League Clubs kann befehlen, was sie zu tun haben, nämlich auf 10 oder 12 Mannschaften zu reduzieren, zum Beispiel die Ausländerregelung überdenken und so weiter. Aber solange das nicht passiert, werden wir auch in der Nazi nicht die Ruhe haben, die wir eigentlich brauchen. Das ist leider so. Ob man das dann jedem einzelnen Nazi-Spieler kann vorwerfen kann, wenn er immer gegen Schweden verliert, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach schon so, die ganze Bewegung profitiert irgendwie oder leidet irgendwie unter der gleichen Sache.
Spannend ist ja, dass Nino Niederreiter, der das vor einer Woche bei den Kollegen von der NZZ gesagt hat, vorher auch schon mal erwähnt, aber das ist der letzte Ort, wo er es gesagt hat. Man weiß es ja eigentlich. Er hat gesagt, wir sind nicht so gut, wie wir das Gefühl haben. Niederreiter ist jetzt unverdächtig, Politik zu machen. Also, spielt in der NHL, verdient gutes Geld, er ist auf nichts mehr angewiesen. Wenn er sich nicht blöd anstellt, was man nicht muss annehmen muss, dass das wird passieren. Also sprich, der kann die Worte sagen, ohne in irgendeiner Form müssen Konsequenzen zu fürchten. Und bringt es relativ simpel auf den Punkt. Ja, dass man dann tatsächlich dreimal verliert, dann auch schafft. Man führt in Spiel, bringt es dann irgendwie zum Teil. Ja, läppisch ist gemein, weil man macht es ja nicht extra, oder? Aber irgendwo wirkt es ein bisschen zerfahren. Man hat das Gefühl, der Fortschritt, den man ja eigentlich machen will, der kommt nicht zustande. Weil man vielleicht nicht am gleichen Strick zieht oder zu wenig am gleichen Strick. Man soll ja unterschiedliche Interessen haben zwischen Liga und Verband. Das liegt in der Natur der Sache. Die Frage ist nur, dominiert die eine Seite die andere so stark, dass die andere dann darunter leidet, dass es am Ende für das ganze Konstrukt schlecht ist. Und ich glaube, das ist im Moment etwas, was sich ein bisschen abzeichnet. Wenn wir mit diesen optimistischen Worten zum Endspurt gehen.
Ich würde sagen, gehen wir zum Endspurt.
Endspurt.
Im Endspurt reden wir als erstes über die blaue Karte. Letzte Woche aufgeploppt. IFAB, das ist das Gremium, das an den Fußballregeln umstudiert. Die Regohüter vom Weltfußball, die wollen testen, ob man eine blaue Karte einführen könnte, die Zeitstrafen beinhalten. Da müssen wir 10 Minuten raus. Für vor allem reklamieren wäre es dann, oder? Also sich daneben benehmen auf dem Feld. Gute Idee, schlechte Idee?
Gute Idee, wenn es bei dem bleibt, ja. Ist für mich genau wie beim VAR. Der VAR ist eigentlich dort sinnvoll, wo der Mensch nichts falsch machen kann. Also beim Offside, sobald es um Foul geht, Fehlentscheidungen, genau wie vorher, könnte man sich eigentlich sparen. Darum auch dort Protest gegen den Schiedsrichter, wenn jemand anders als der Captain das Maul öffnet, sofort 10 Minuten raus. Aber bitte nicht anfangen, go Foul, auch noch unterschiedlich Gewichte wählen und dann entweder 10 Minuten draußen sitzen, blaue Karte oder eine gelbe Karte. Also das wird dann jedes Mal wieder verglichen, wie bei den Handself. Nein, reden wir gar nicht davon. Wahrscheinlich gescheiter bleiben lassen. Beim Ski, bei den Frauen. Michaela Schifrin ist verletzt. Clara Gut hat die Möglichkeit, die grosse Kugel zu holen.
Ja, es sieht sehr gut aus. Jetzt wird Clara Gut Berami in Grand Montana bei den Heimrennen können ohne Schiffer im Nacken fahren, dann muss sie eigentlich einen grösseren Vorsprung können rausholen. Und dann ist ja die Frage, wie kommt Schiffer zurück überhaupt? Wird sie Speedrennen bestritten für den Rest der Saison, nachdem sie sich in einer Abfahrt verletzt hat? Und gibt es jetzt Stimmen, die sagen, nimmt sie vielleicht Abstand davon? Also die grosse Kugel liegt zum zweiten Mal in der Karriere von der Clara Gut Berami auf dem Silbertablette eigentlich da, jetzt muss ich sie nehmen und es wird jetzt Leute geben, die sagen, ja, die anderen sind halt verletzt gewesen. Ist auch eine Qualität, eben gesund zu bleiben. Also gerade in einem Sport wie Skifahren, wo halt Stürze dazugehören, nicht zu stürzen und sich nicht zu verletzen, spricht auch dafür, dass jemand sehr gut ist in dem, was sie tut. Und von dem her sehe ich da dann auch keinen Makel, falls sie es tatsächlich schaffen. Es sieht sehr gut aus. In der Formel 1 ist im Moment die Zeit von der Boliden-Vorstellung. Also es werden eigentlich die neuen Autos präsentiert. Im Normalfall sind es einfach Lackierungen, die man mal zeigt. Da sieht man, okay, so sehen die Autos aus.
Ja.
Ist auch der Moment, wo man dann das erste Mal über die neuen Namen redet von den Teams. Sag, was ist dein Lieblingsteamname?
Im Moment leider. Auch früher war das alles klar gewesen. Mein Lieblingsname ist der von... Was eigentlich Toro Rosso war, man muss grad, ich muss nachschauen, weil es immer wieder vergessen, Visa Cash App Racing Bull heisst der. Es gibt noch viel blödere, nämlich der Kick Steak F1
Sauber. Irgendwo ist noch Sauber drin, ja.
Und, Steak also ich kann sagen, was bleibt mein Lieblingsteamname, ohne dass ich muss zu Zynismus greifen, ist ganz einfach Ferrari. Das ist perfekt. Braucht kein Hersteller irgendwo, braucht es eigentlich gar nicht. Also sollte es sein. Ihr habt die Auswahl, könnt sagen, wie wenn er genannt werden, so wird es überall stehen, so wird es überall aufgeführt in jeder Rangliste. Ein Name, einer, keine Kopplung, nichts, gar nichts. Da frage ich mich dann, was würde jetzt bei Toro Rosso stehen? Visa einfach, das ist eine Kreditkarte, das ist kein Auto. Meiner Meinung nach, Formel 1, so, jetzt setze ich zu einer Rant an. Ganz kurz würde ich sagen, mitmachen darf nur, wer auf der Straße rumfährt. Also kein Red Bull, ganz sicher nicht. Dann hat es letztes Jahr kein Ding, wie die geheissen, die jetzt Wiese heissen.
Das sind ja die kleinen Red Bulls, Alpha Tauri.
Ja, das war aber eine Kleidermarke, gibt es nicht, gar nicht. Vor mit dem Zeug. Nein, die müssen sich etwa die mal wirklich fragen, wo das hinführt.
Ja, also ich bin auch Fan vom MoneyGram Haas F1 Team, wo, der Haas ist. Es wird so ein bisschen, ja, Velorennen gerne, aber es wird ein bisschen zum Velo, oder? Wo irgendwie Quickstep Mapei und Jumbo Visma. Es wird immer noch mal ein Sponsor mehr angehängt. Also, man macht auch das Produkt kaputt. Am Schluss, weil die Leute die Autos sehen, rennen fahren, ist mir schon klar. Aber du hast vorhin gesagt, bei Ferrari Ferrari ist eine Marke, ist nicht ohne Grund ein Mythos. Ich glaube, bei Mercedes macht man es ähnlich. Logischerweise nicht
genau.
auf dem gleichen Level, aber da kann man sich auch etwas darunter vorstellen. Ja, sauber. Warte, ich versuche es noch einmal vorzulegen. Steak F1 Team Kick sauber.
Ja.
Logisch, die müssen Geld verdienen. Das sind Sponsoren, die zahlen für das. Aber. Also,
es tut einem irgendwie weh.
Genau,
es tut
weh.
Dass man nicht einfach kann, beim Einfachen bleiben. Dann haben wir. Super League. Da können wir noch etwas auflösen. Wir haben getippt. Letztes Wochenende Derby. FCZ gegen GC.
Für meine Stunde.
Du hast mindestens mal ein bisschen. Eine Entschädigung für die Super Bowl-Niederlage. Aber noch ein bisschen.
Ja, danke, dass du mich jetzt noch daran erinnert hast. Das habe ich wirklich vergessen in der letzten
Stunde.
Ja, da
schaue ich schon drauf. In der Fall bin ich gnadenlos. Ich habe tippt 1-1 im Derby. Du hast es richtig gesehen. GC schiesst ja kein Goal. Da bin ich nur auf die Idee gekommen, dass GC das 1-1 der FCZ hat.
Ja, ich habe 1-0 tippt für Zürich in einem wirklich furchtbaren Fußballmatch. Ich habe parallel geschaut. Zürcher Derby und Leverkusen gegen Bayern. Also das Zürcher Derby hat eine halbe Stunde vorher angefangen. Das heisst, wir konnten eigentlich sehr gut können mal die erste Halbzeit Zürcher Derby schauen, dann über und dann sich so ein bisschen durchschlängeln. Das war nicht die gleiche Sportart gewesen. Wirklich gemein. Bo Henriksen, der scheidende Trainer vom FCZ, hat dann nach dem Match gesagt, das sei wirklich ein schlimmes Spiel gewesen. Also wenn das der Herr Henriksen, der ja dann auch durchaus als Sonnungsgemüt eigentlich geht, das sagt dann, ja, will das etwas heissen. Aber ich nehme natürlich den korrekten Resultat-Tipp gern und würde sagen, wir bleiben bei einem Klassiker, sagt man ja dann auch nicht so schön. GC Basel ist das Wochenende am Samstag, 8:30 Uhr. Das Duell von zwei Teams, die noch versuchen, über den Strich zu kommen irgendwie. Wir spielen im letzten Rund.
Mhm.
Wie geht es aus?
Basel hat ein bisschen Schwung aufgenommen, kann man schon sagen. Darum gegen GC, wo kein Goal schiesst, zumal noch im gleichen Stadion, ob sie jetzt auswärts sind oder daheim, spielt noch gar keine Rolle mehr. Wie sollen die das Goal höchstens ein Goal schiessen, aber dann ist das Spiel schon durch. 3-1 für Basel.
Oha! Jetzt aber. Ich würde schon auf Basel tippen. Wobei ich muss sagen, also gegen St. Gallen haben sie Schwein am Wochenende, das Heimspiel, wo sie müssen gewinnen. St. Gallen einen Satz geschwächt. Und dann. Ja, also so überzeugend war das nicht. So wie man können sagen, vor einer Woche gegen Lugano hat man unglücklich verloren. Man hat also glücklich gewonnen. Aber man wird es nehmen. Tierno Bari wird zum Knipser, haben wir mit Freude festgestellt. Das ist eine schöne Geschichte.
Ja.
Hat jetzt nach seinem Doppelpack gegen Winterthur ein sehr sehenswertes Goal geschossen gegen St. Gallen, wo er sich durchtankt. Man könnte auch sagen, dass der Albert Walci von St. Gallen sich nicht so schlau anstellt dagegen, aber das soll die Leistung nicht schmälern. Also ich würde sagen, der Bari bleibt heiß und es gibt wieder ein 1-0, das ist der Tipp, also 0-1. GC 0, Basel 1, Celestini hat dafür gesorgt, dass Basel in den letzten 5 Matchen, meine ich, 1 gegen Goal kassiert hat. Also, die kommen einfach kein Goal mehr über. Und wenn du kein Goal kassierst, in Sektor, dann kannst du nicht verlieren. Das geht nicht, das ist unmöglich. Das hat man in Basel jetzt mittlerweile erkannt, macht das auch recht seriös. Eben, nicht immer ganz stilsicher. Gegen die wilden St. Gauer hat man dann noch ein bisschen gekämpft. Ich glaube, gegen GC wird man jetzt auch wieder wahrscheinlich den Fokus noch mal ein bisschen drauflegen, dass man da die ein oder andere Schraube wieder anzieht. Von dem her 1-0 Basel.
Tönt vernünftig.
Ich freue mich auf das Wiedersehen von Paulan Chaka und Bradley Fink. Da gibt es ja eine schöne Vorgeschichte. Nach dem Platzverweis gegen Chaka, wahrscheinlich das letzte Aufeinandertreffen von diesen beiden. Und jetzt wird der Chaka wahrscheinlich spielen, nachdem der Veiga vom Platz geflogen ist gegen St. Gallen und wird ausfallen, oder also gesperrt fällt. Freuen wir uns drauf! Hören wir auf.
Machen wir. Hören wir auf.
Oder?
Jetzt ist genug.
Jetzt läuft es.
Bis nächste Woche.
Auf Wiederhören.
Ade.
Pro und Konter.